Live after Lehramt.
Ich habe auch die Rückmeldung von einer Kundin und die hat bei diesem Verband Rechtsberatung gesucht und dann hat der Verband ihr entgegnet, naja, sie möchten sie jetzt eigentlich gar nicht zu dem Thema beraten, denn man bräuchte ja jede Lehrkraft und es wäre gar nicht in ihrem Interesse, dass sie ginge. Das muss man sich jetzt tatsächlich mal reinziehen. Also man zahlt für Verbandsmitgliedschaft, aber wenn man dann als Individuum da mal anklopft, dann enthalten sie einem bewusst Informationen vor, um den Lehrermangel nicht zu verstärken.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge möchte ich dir einen Überblick geben über all die verschiedenen Adressen, Personen, Instanzen, wo du potenziell Hilfe bekommen könntest in der Situation, Lehrperson möchte sich in einer Krise beraten lassen oder verändern. Und das kennst du sicherlich auch, es gibt alle möglichen AnsprechpartnerInnen, es gibt die Personalrätin, es gibt die Justizabteilung von Gewerkschaften, von Verbänden, natürlich den eigenen Dienstherr und die PersonalsachbearbeiterInnen, es gibt die Schwerbehindertenvertretung deines Dienstherrn, es gibt FachanwältInnen, es gibt die Agentur für Arbeit, dann gibt es diverse verlockende Facebook-Gruppen mit über 15.000 Mitgliedern, wo der Eindruck entsteht, da wissen auch ganz viele Bescheid, es gibt Life-Coaches, private Business-Coaches, Karriere-Coaches, es gibt esoterische Beratungsangebote. Also man kann jetzt nicht behaupten, es gibt niemanden, an den man sich wenden könnte. Allerdings ist immer die Frage der Passgenauigkeit und das wirst du auch sicherlich schon festgestellt haben als Lehrkraft auf der Suche nach Informationen. Du findest in den meisten Fällen halt ein bestimmtes Segment an Kompetenz und das hat natürlich seine Berechtigung, aber auch seine Grenzen. Und ich möchte dich durch alles heute mal mitnehmen, die Optionen, wo ich sehe, dass du kostenfreie Auskünfte erhältst, aber auch die Optionen, wo ich der Meinung bin, da lohnt es sich für in die Tasche zu greifen unter bestimmten Gesichtspunkten. Okay, wir starten einmal. Womit gehe ich also zu wem, wenn ich mich als Lehrkraft beruflich verändern will? Da ist ja normalerweise in so einem Karrierezyklus, Lebenszyklus einer Lehrkraft, also dem beruflichen Lebenszyklus einer Lehrkraft, ist oft so, dass wenn man einmal Lehrkraft ist, und Unzufriedenheit verspürt, man erstmal sich innersystemisch verändert. Wir haben unheimlich viele Kundinnen und Kunden, die haben das Game durchgespielt, sozusagen. Die haben alle Level durch der Veränderung, die es innerhalb des Schulsystems gibt. Die waren FachleiterInnen, die waren stellvertretende SchulleiterInnen. Wir haben auch einige SchulleiterInnen mit im Programm. Die waren im Auslandsschuldienst, die waren in Abordnungen an der Uni, alles Mögliche. Gibt auch einige Nischen, von denen du vielleicht gar nicht weißt. Und da ist die Frage, wie kann ich mich denn innerhalb des Schulapparats vom Dienstherrn beraten lassen? Oft ist das auch so eine Phase der Informationshortung. Bevor Lehrkräfte den Absprung wagen, gibt es oft eine Informationshortungsphase. Die kann unterschiedlich lang dauern. Also es gibt natürlich auch Fälle, da ist sie jahrelang, jahrzehntelang und man recherchiert und fragt, aber kommt nie ins Tun. Da ist dann natürlich der Grund nicht ein Mangel an Informationen, sondern das falsche Mindset. Das wäre dann allerdings eine separate Folge hier in diesem Podcast. Also, was sind denn so die AdressatInnen, wenn man sich mit Fragen innerhalb des Systems irgendwo hinwenden will? Da ist zum einen natürlich der Personalrat, die Personalrätin. Und das ist sicherlich das Niedrigschwelligste, abgesehen von der eigenen Schulleitung, zu der man ja oft nicht gehen will, weil man will sich ja irgendwie nicht selber offenbaren, dass man in einer Krise steckt und hat dann Angst, was hat das für mich für Konsequenzen hier, ne? Also der Personalrat, die Personalrätin ist für viele der erste Adressat oder die erste Adressatin. Und ja, da kann es natürlich Auskünfte geben zu Formalitäten der Ausgestaltung deines Dienstumfangs oder Versetzungsmöglichkeiten. Aber natürlich sind die Informationen, über die ein Personalrat verfügt, auch begrenzt. Natürlich bilden diese Personen sich ständig weiter, aber letztlich wird dann auch viel rückgefragt zum Dienstherrn. Und gerade wenn es jetzt um Alternativen geht und um das Ausstiegsthema, da stößt man dann oft an seine Grenzen. Das tragen uns Kundinnen und Kunden dann zu, die mit Personalräten bestimmte Dinge besprechen. Also für manche Dinge ist das die richtige Adresse, zum Beispiel Teilzeitregelungen, Nebentätigkeitsregelungen und solche Dinge. Aber wie das jetzt genau ist bei Kündigungen, da stoßen doch viele Personalräte, Personalrätinnen an ihre Grenzen, müssen das unter Umständen rückfragen, was ja auch okay wäre. Oft leider geht mit dieser Frage an den Personalrat, die Personalrätin, aber eine gewisse moralische Verurteilung einher. Man würde sich ja wünschen von einem Personalrat, einer Personalrätin, dass die jetzt erstmal diesen Fragen, die man ihnen stellt, erstmal neutral begegnen. Es ist aber oft so, spiegeln uns Personen zurück, dass sie direkt mit einem Rat abgespeist werden, machen Sie das doch nicht, also aus dem Lehrberuf rausgehen, da wären Sie doch verrückt, aus den und den und den Gründen, machen Sie das doch nicht. Ja, okay, nach diesem Rat habe ich ja gar nicht gefragt, sondern ich wollte jetzt die Formalitäten wissen. Aber das geht dann oft eben nochmal, gerade wenn man in so einer instabilen Phase der Suche ist, lässt man sich ja auch oft von jedem kleinen Gegenwind aus der Bahn pusten. Und wenn man das dann auch noch vom Personalrat hört, ist das extrem verunsichernd. Habe übrigens auch ich von meinem Personalrat gehört, als ich mich damals an ihn gewandt habe. Klar, der hat für mich so bestimmte Dinge erfragt. Zum Beispiel gibt es ja das Problem, dass es keine Eingangsbestätigung der Kündigung gibt beim Dienstherrn, weil es schlichtweg nicht vorgesehen. Und ich habe dann den Personalrat gefragt, wovon kann ich denn jetzt ausgehen? Liegt die Kündigung jetzt vor? Und dann hat er halt mit der entsprechenden Personalsachbearbeitung gesprochen und konnte mir zumindest sagen, sie liegt auf dem Tisch der Personalsachbearbeitung. Ja, also solche Sachen kann natürlich ein Personalrat, eine Personalrätin erfragen und solche Informationen eröffnen. Aber auch damals, mein Personalrat hat versucht, mich zu bekehren, mich doch nochmal für den Schuldienst zu gewinnen und konnte das so gar nicht verstehen, warum ich da raus wollte. Genau, ich wünsche dir natürlich, dass du da an eine Person gerätst, die dir nicht direkt ihr moralisches Werturteil ungefragt aufdrückt. Ja, natürlich sind PersonalsachbearbeiterInnen des Dienstherrn auch Anlaufstellen für Auskünfte. Du hast da sicherlich Korrespondenz, schriftliche Korrespondenz mit dieser Person, die für dich zuständig ist. Das geht ja oft nach dem ersten Buchstaben des Nachnamens. Wer ist da für dich zuständig? Und oft siehst du das Kürzel eben auf schriftlicher Korrespondenz. Wenn du mal einen Teilzeitantrag bewilligt bekommen hast, dann steht da oben das Kürzel des bearbeitenden Personalsachbearbeiters oder Sachbearbeiterin. Ich habe da damals zum Beispiel Rückfragen gestellt zur Beantragung einer Nebentätigkeit. Das sind ja absolut Sachen, mit denen man sich jetzt vielleicht nicht schämt, an den eigenen Dienstherrn heranzutreten. Ich wurde dann auch mit der Dezernatsleitung verbunden und da konnte man mir sehr kompetent Auskünfte geben, wie ein Antrag zu erfolgen hat und so. Damit kam ich also innersystemisch ganz gut weiter mit diesen Formalitäten. Womit ich sicherlich nicht zur eigenen Personalsachbearbeitung gegangen wäre, sind Fragen rund um die Kündigung, da habe ich dann eine andere Adresse erstmal gefunden. Da komme ich dann gleich noch drum. Was ist bei erkrankten Lehrkräften oder Lehrkräften, die Gefahr laufen, schwer zu erkranken? Da wäre die Schwerbehindertenvertretung deines Dienstherrn eine hervorragende Adresse. Das sind in der Regel Lehrkräfte, die mit einem gewissen Stundendeputat in diesen Posten abgeordnet sind und entsprechend rechtlich dafür geschult werden zur Schwerbehindertenvertretung. Und ich kann dir aus dem Nähkästchen schon mal verraten, du bekommst meines Urteils nach als erkrankte Person im Schulsystem nirgendwo eine so gute, kostenfreie Rechtsberatung wie bei der Schwerbehindertenvertretung. Das ist nämlich die exakt richtige Anlaufstelle dafür, wenn du also in Dienstunfähigkeit bist und da stehen irgendwelche Amtsarztsachen an und vielleicht hast du hinterher eine Teildienstfähigkeit bescheinigt und an deiner Schule werden bestimmte Sachen davon aber nicht umgesetzt, ne? Dann müsstest du zur Schwerbehindertenvertretung gehen und da anklopfen. Genau, ansonsten gibt es die Justizabteilungen, die Justiziare und Justiziarinnen von Gewerkschaften, nämlich der GEW, oder Verbänden aller Art. Es gibt ja ohne Ende Lehrerverbände und die haben natürlich Justizabteilungen. Und wenn du Mitglied bist, dann hast du Zugang zu deren Rechtsberatung. Damit gibt es jetzt sehr unterschiedliche Erfahrungen, sag ich mal. Es kommt einfach sehr darauf an, in welche Person du da gerätst. Denn auch da, ich habe es gerade bei den Personalräten schon mal gesagt, bekommst du auch manchmal ein ungefragtes moralisches Werturteil direkt mit verabreicht, obwohl du da gar nicht nachgefragt hast. Sobald du dich nämlich dann erkundigen möchtest über Kündigungsmodalitäten, bekommst du dann manchmal eben Unverständnis oder den Ratschlag, das doch nicht zu tun oder so. Und ich habe jetzt die bildungspolitische Debatte extrem verfolgt und da werden oft auch Verbände für O-Töne herangebeten. O-Töne sind eben Interviews, die dann reingeschnitten werden in irgendwelche Beiträge im Rundfunk oder im Fernsehen. Da gibt es eben einige Verbandsmitglieder, die bestätigen konnten, dass sich in den letzten Jahren die Anfragen zu Kündigungsmodalitäten an die Verbände wahnsinnig intensiviert haben. Das heißt, die kennen das, dass Lehrkräfte mit Kündigungsabsichten sich bei ihnen informieren wollen. Sie sind aber sehr unterschiedlich gut darauf vorbereitet, ja, und beraten halt sehr unterschiedlich gut. Ich habe auch die Rückmeldung von einer Kundin aus NRW, die Mitglied war eines Verbandes, den ich jetzt nicht nennen möchte. Sie war Mitglied, denn sie ist danach ausgetreten nach dieser Erfahrung und hat den Schuldienst gekündigt. Und die hat bei diesem Verband Rechtsberatung gesucht als Grundschullehrerin. Grundschullehrer sind ja nun auch heiß begehrt und sehr Mangelware, auch in NRW. Und dann hat der Verband ihr entgegnet, naja, sie möchten sie jetzt eigentlich gar nicht zu dem Thema beraten, denn man bräuchte ja jede Lehrkraft und es wäre gar nicht in ihrem Interesse, dass sie ginge. Das muss man sich jetzt tatsächlich mal reinziehen. Also man zahlt für Verbandsmitgliedschaft dafür, dass sie Interessen vertreten. Aber wenn man dann als Individuum da mal anklopft und Rechtsberatung sucht, dann enthalten sie einem bewusst Informationen vor, um den Lehrermangel nicht zu verstärken. Ja, kann man sich also so mal seinen Reim drauf machen. Ich habe damals übrigens auch den Justiziar eines Lehrerverbandes befragt zu meinen Kündigungsabsichten. Kann ich auch ganz offen sagen, ich war damals im Philologenverband. Ich kann dir jetzt auch sagen, mit meinem Wissen von heute, wäre ich von vornherein nicht in den Philologenverband eingetreten, weil ich das überhaupt nicht reflektiert habe, was da auch für ein politisches Statement hintersteht. Mir hat man einfach als Referendarin gesagt, tritt in den Philologenverband ein, der ist für die Gymnasiallehrer. Alle anderen sind für andere Schulformen. Dass da aber natürlich eine gewisse Programmatik hintersteht, das habe ich damals einfach überhaupt nicht gerafft. Abgesehen davon, wie du jetzt zu den bestimmten Programmatiken der Verbände stehst, das war meine Erfahrung letztlich. Aber ich wurde da gut beraten. Mir wurden da halt Formalia der Kündigung nochmal mitgeteilt. Aber dann wurden letztlich mir auch Dinge mitgeteilt, wo ich heute weiß, das stimmt so nicht. Nicht, dass ich jetzt Fachanwältin wäre, aber wir haben jetzt wirklich mit über 1500 Lehrkräften mittlerweile gearbeitet und die begleitet. Und bei bestimmten Sachen weiß ich, aha, wird aber ja doch bewilligt. Mir hat man damals gesagt, das wird in der Regel so nicht bewilligt. Ja, von daher, auch bei den Auskünften von Justizabteilungen, von Gewerkschaften und Verbänden ist immer, bist du nicht quasi entpflichtet, das gegenzuprüfen. Du bleibst immer der mündige Konsument von Beratung und musst das gegenprüfen. Auch PersonalsachbearbeiterInnen erzählen auch oft schlichtweg komplett falsche Sachen. Ich könnte dir jetzt sogar ein Bundesland nennen, das wir mittlerweile identifiziert haben, wo Personalsachbearbeiterinnen besonders viel falsche Dinge erzählen. Um ganz so konkret zu werden, ich sage jetzt das Bundesland nicht, aber es bezieht sich darauf, dass in diesem Bundesland gehäuft Lehrkräften gesagt wird, man könne gar nicht kündigen. Also was, Sie sind verbeamtete Lehrkraft hier bei uns im Bundesland und Sie wollen kündigen? Moment mal, also das geht meines Wissens nach gar nicht. Also da müsste ich jetzt nochmal bei der Dezernatsleitung nachhören, aber sowas hatten wir ja noch nie. Das geht gar nicht. Mein Gott, vollkommener Blödsinn, du bist doch nicht versklavt. Natürlich geht das. Wenn dir jemals einer sowas sagt, dann weißt du schon, okay, können Sie mich bitte mit wem anders verbinden oder gehe direkt woanders hin, mich beraten zu lassen. Ja, aber so ist das, ne? Bei innersystemischer Beratung kriegst du halt oft ein ungefragtes moralisches Werturteil an die Backe geschwatzt. Oder Leute sind vielleicht dann doch nicht so gut informiert. Du nimmst es ihnen aber natürlich ab, weil du gar nicht in der Lage bist, deren Kompetenz zu hinterfragen. Du weißt ja nicht, wenn die dir was Falsches erzählen. Und selbst bei den Justizabteilungen von Gewerkschaften und Verbänden kommt es vor, dass du A, dieses Werturteil dir als Ohrfeige mitnimmst und B, dir vielleicht sogar, wenn du an die falsche Person gerätst, Informationen vorenthalten werden. Was ich besonders erschütternd finde. Sozusagen, wenn man da jetzt vielleicht 15 Jahre Mitgliedsbeitrag gezahlt hat. Dann, wenn es um innersystemische Veränderungen geht, wäre aber natürlich eine ganz wichtige Adresse trotzdem auch der Fachanwalt. Das ist jetzt natürlich keine Instanz vom Schulsystem selbst, aber manchmal gibt es Fälle, die müsste man vom Fachanwalt wirklich auch prüfen lassen oder von der Fachanwältin. Oft sind das Arbeitsrechtler oder Verwaltungsrechtler. Beamtenrecht ist so ein Ding, das fällt unter das Arbeitsrecht, aber nicht jeder Fachanwalt für Arbeitsrecht ist gleich fit im Beamtenrecht. Da haben wir auch so unsere Erfahrungen mit, die werden unsere Kundinnen und Kunden weitergeben, wie sie zum Beispiel jemanden recherchieren, der wirklich auch in der Tiefe, genau in der Nische Beamtenrecht, eine Expertise hat, mit der man was anfangen kann, sozusagen. Denn selbst wenn wir zum Beispiel Personen in unserer Kundschaft haben, denen wir weiterhelfen, dann gibt es doch Einzelfälle, wo wir den Personen doch ans Herz legen, sich parallel zu der Arbeit mit uns fachanwältlich beraten zu lassen. Und das ist immer dann, wenn es nicht um ein Standardszenario zum Beispiel von Kündigungen geht. Ein Standardszenario wäre, eine Lehrkraft hat ein paar Jahre auf Planstelle gearbeitet und möchte das jetzt nicht mehr und kündigt. Okay, gibt es eigentlich jetzt nicht viele Stolperfallen. Ne? Muss man jetzt noch wissen, was ist Nachversicherung, was ist Altersgeld? Dazu haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge, da musst du mal zurückscrollen hier in der History, da kläre ich dich darüber auf. Die Folge heißt, wie dich Mythen über deine Altersvorsorge im Lehrberuf halten und da kläre ich dich auf über Nachversicherung und Altersgeld. Genau, also solche Sachen sind Standardfälle, aber nicht Standardfälle von Kündigungen sind es immer dann, wenn Krankheit im Spiel ist. Also wenn du dienstunfähig warst oder bist und aus diesem Szenario heraus auch noch kündigen willst, das kannst du natürlich, aber wir raten immer, das fachanwältlich begleiten zu lassen und sich da nochmal wirklich Rechtsauskünfte zu seinen Möglichkeiten und Ansprüchen einzuholen. Denn gerade in der Situation, wenn du dienstunfähig bist, dann ist der Dienstherr in der Fürsorgepflicht. Und ich kann dir leider aus unserer Arbeitspraxis verraten, dass wir viel mit Kundinnen und Kunden arbeiten, die ganz grobe Fürsorgepflichtsverletzungen ihrer Dienstherren erleben. Dass bestimmte Gesprächsangebote nicht gemacht werden, bestimmte Informationen vorenthalten werden oder im Worst Case sie sogar bestimmte Machtgesten erfahren, unter Druck gesetzt werden, bedroht werden am Telefon von ihrer Schulleitung oder vom Dezernenten, der Dezernentin oder sowas. Alles schon erlebt. Ja, von daher in solchen Situationen auf jeden Fall Fachanwalt, Fachanwältin mit zu Rate ziehen oder komplizierte Situationen sind es auch manchmal, wenn Länderwechsel mit im Spiel waren, obwohl das ist eigentlich einigermaßen straightforward. Aber dann, wenn Krankheit mit im Spiel ist, dann legen wir dir das definitiv ans Herz. Und alle Szenarien, die vom Standard abweichen, da solltest du für in die Tasche greifen. Das lohnt sich in der Regel. Aber ich möchte natürlich nicht verschweigen, dass es auch bei Fachanwälten und Fachanwältinnen die Personen gibt, die dich vorverurteilen und dir irgendwie so ein blödes moralisches Werturteil noch mit auf den Weg geben, weil sie kein Verständnis dafür haben, warum du aus dem Lehrberuf raus willst. Das ist immer abhängig davon, an welche Person du gerätst. Da kann man leider wenig voraussehen. Beziehungsweise wir geben an unsere Kundinnen und Kunden weiter, worauf sie achten müssen, auch in der Anbahnung von Beratungen, was ein ganz guter Indikator da ist, an wen man sich da wenden sollte und an wen vielleicht lieber nicht. Okay, so, wir gehen weiter. Die Agentur für Arbeit, das wäre ja das nächste, wo man sich intuitiv hinwenden würde. Auch ich habe das damals getan, auf der Suche nach Berufsalternativen. Wer könnte einen da vielleicht besser beraten als die Agentur für Arbeit, die das den ganzen Tag über macht? Und auch da muss ich dir sagen, es hängt total von der Person ab, die du da sitzen hast. der Case Manager sozusagen, ne? Denn es gibt Personen, die können so gar nichts mit dir anfangen als Lehrkraft, die in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis steckt, in einem totalen Mangelberuf in Zeiten von Fachkräftemangel und diesen Beruf nicht mehr machen will. Es gibt also diese Beraterinnen und Berater, die können einfach nichts mit dir anfangen und die sagen dir das auch knallhart vor den Latz, sagt man im Rheinland. Das heißt, die sagen, ja, was soll ich denn mit ihnen machen? Mit ihnen kann ich doch gar nichts machen. Ich kann sie vielleicht an die Brötchentheke stellen. Hat eine Person schon von einer Beraterin der Agentur für Arbeit gehört. Aus Bayern, um das mal klar deutlich zu sagen. Genau, also solche Dinge hörst du. Ich war damals an eine Person geraten, die hat mich ganz geduldig beraten. So, es war so eine geisteswissenschaftliche Akademikerberatung. Aber so richtig viel rum kam dabei jetzt letztlich nicht. Ich habe aber auch Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden, die ergänzend zu unserem Coaching solche Beratungen in Anspruch nehmen, dass sie auch mal Glück haben. Hab da eine Kundin im Hinterkopf, die hatte Beratung von einem Case Manager, der tatsächlich selber Ex-Lehrer war. Und der fühlte sich da so richtig bei seiner Ehre gepackt, der jetzt was Gutes anbieten zu können. Das ist natürlich der Jackpot. Und bei der Agentur für Arbeit arbeiten gar nicht so wenige Ex-Lehrer übrigens. Vielleicht ja auch eine neue Karriere für dich, who knows, ne? Aber es hängt halt sehr davon ab, wenn du da sitzen hast und du kannst totales Glück haben, jemand, der nach Möglichkeiten für dich suchen und um die Ecke denken will oder eben auch nicht. Um noch kurz darüber zu reden, wie deine Ansprüche an das Arbeitsamt eigentlich sind. Als verbeamtete Lehrkraft hast du keinen Anspruch, weder auf ALG 1 noch auf ALG 2 in der Regel nicht. ALG 2, also Bürgergeld, hängt ja vor allen Dingen auch von deinem Besitzstand ab. Wenn du mittellos bist, rutschst du vielleicht ins ALG 2. Das kann manchmal passieren bei ReferendarInnen oder bei JunglehrerInnen oder bei Alleinerziehenden, ne, dass das tatsächlich so ist, dass jemand in ALG 2 rutscht. Aber ich sag mal, so eine Durchschnittslehrkraft, der passiert das nicht. Also man hat in der Regel ja Vermögen aufgebaut, was zur Seite gelegt, was angespart. Allein deswegen disqualifizierst du dich schon für ALG 2. Und ALG 1 Anspruch hast du ohnehin nur, wenn du 12 Monate am Stück in den letzten 24 Monaten sozialversicherungspflichtig tätig warst. Und das war kein Beamter. So, von daher halten sich die Bemühungen der Agentur für Arbeit auch in Grenzen, denn für die zählt ja die Frage der Vermittelbarkeit. Und wenn du da sitzt als Lehrkraft, dann bist du hochgradig, hoch 10 vermittelbar, nämlich in den Lehrberuf. Dass du nicht mehr Lehrer sein willst, das musst du denen überhaupt erstmal plausibel machen. Genau, und da gibt es natürlich auch wieder ja, Dinge, die man vielleicht tun oder lassen sollte. Auch das besprechen wir mit unseren Kundinnen und Kunden. Okay, so. Wir gehen weiter. Kostenfreie Beratungsmöglichkeit, da drängt sich auf, ich mache das ganz niedrigschwellig und ich trete so einer Facebook-Gruppe bei, wo Lehrerinnen und Lehrer zuhauf drin sind, die sich außerhalb des Lehrberufs umschauen und ja, da Erfahrungen teilen. Und da sind auch ganz viele drin, die schon raus sind aus dem Lehrberuf. Das ist tatsächlich zur Informationsbeschaffung nicht so geeignet aus meiner Sicht, sondern eher zum Erfahrungsaustausch. Denn ich bin in solchen Gruppen drin und ich lese sie seit Jahren mit und muss mich manchmal gruseln, was da für einfach auch Falschauskünfte kursieren von Leuten, die basale Dinge nicht verstanden haben und mit dem größten Selbstbewusstsein, die da aber ja posten und antworten und sich selber eben da zum großen Beantworter aller Fragen aufschwingen. Da geht es dann oft um Nachversicherung, Altersgeld oder bestimmte Sachen in Bezug auf Alternativen. Und da muss man wirklich kritisch bleiben, denn als Informationsrecherchetool sind diese Gruppen nicht geeignet. Wozu sie aber geeignet sind, ist der Erfahrungsaustausch. Wenn man also in eine bestimmte Branche sich mal umschauen will und man kennt keinen, der da drin ist, da sind ja eine ganze Menge Ex-Lehrkräfte, kann man da mal die Fühler ausstrecken, ob man jemanden findet, der einem aus erster Hand Erfahrungen mitteilen kann bezüglich dieser oder jener Branche. Genau, man muss aber natürlich auch berücksichtigen, in diesen Gruppen herrscht oftmals eine toxische Diskussionskultur. Viele posten mittlerweile auch nur noch anonym da rein. Also natürlich viele irgendwie unter Klarnamen oder unter Pseudonym, aber es gibt jetzt auch eine Funktion bei Facebook, dass man sich gar nicht mehr preisgibt, nur noch anonym da Fragen stellt. Und das alles ist für mich nicht gerade vertrauensbildend. Diese Diskussionskultur, diese hohe Dichte an Falschinformationen, aber für den Erfahrungsaustausch finde ich das ganz okay. Für manche reichen diese kostenfreien Optionen auch vollkommen aus, um sich beruflich zu verändern und handlungsfähig zu sein. Denn es ist ja immer die Frage, greife ich jetzt in die Tasche für irgendwelche Beratungsangebote oder Coachingangebote oder einen Fachanwalt oder so, ne? Viele kommen mit den kostenlosen Ressourcen schon weiter. Das heißt, die innersystemischen Adressaten und Adressatinnen, vielleicht die Gewerkschaft oder Verbände, vielleicht die Agentur für Arbeit und vielleicht so ein bisschen Recherche in der Facebook-Gruppe und dann ist man schon handlungsfähig. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass das für manche Personen so funktioniert. Für andere aber nicht. Und ich sehe auch wiederum in zum Beispiel Facebook-Gruppen diese toxische Diskussionskultur. Warum bezahlt ihr denn für Beratung? Das schafft doch jeder. Guck doch mal ins Internet. Mittlerweile stehen die ganzen Informationen doch da. Hier kannst du ein bisschen googeln, dann machst du hier ein bisschen Ikigai. Also Ikigai ist so eine japanische Lebensphilosophie. Was ist mein Purpose auf der Erde? Und ne, die Schnittmenge aller Kreise, da liegt dann meine ideale Berufstätigkeit. Dann werden so Rezepte verteilt. Hier, guck mal, die Informationen sind alle zugänglich. Dann machst du noch ein bisschen Ikigai und dann hast du deine Berufsalternative. Und dann Mutausbruch, kneif die Arschbacken zusammen und los geht's. Wer dafür jetzt Geld bezahlt, der ist doch bescheuert. Lese ich immer wieder. Und da muss man, darf man sich nicht von verunsichern lassen, denn du musst dir vor Augen halten, wer sind denn die Personen, die alleine durch solche Informationen schon handlungsfähig sind? Die sind auch oft in Lebenssituationen, die vielleicht ganz anders sind als deine, wenn du jetzt gerade total feststeckst und dir überlegst, ob du nicht zum Fachanwalt gehst, zur Fachanwältin und dich beraten lässt oder dich coachen lässt oder was weiß ich, Karrierecoaching machst oder so, ne? Da muss man sich ja schon fast bescheuert fühlen, dass man es nicht aus eigener Kraft schafft, sondern dafür zahlen will, wo es doch offensichtlich andere schaffen. Ja, da muss man aber sehen, was ist die Konstellation dieser anderen? Oftmals sind die relativ jung, körperlich einigermaßen gesund, erscheinen mir zumindest so von der Außensicht ressourcenstark, sind auch oft noch nicht so lange im Beruf, haben vielleicht eine günstige Fächerkombi oder sind vielleicht vom Naturell her eher Pragmatiker und haben halt bestimmte Handlungshürden innerlich nicht, die andere haben. Oder aber, es könnte auch dahinter stehen, dass sie halt ganz im Gegenteil, eher problematische Glaubenssätze haben wie, ich muss alles alleine schaffen. Wer Hilfe braucht, ist schwach. Und dass sie sich selber also extrem unter Druck setzen, das alleine schaffen zu müssen. Also es kann sein, dass das Gegenüber echt ganz viele unförderliche, nicht hilfreiche Glaubenssätze hat, die jetzt hier abfärben auf diese Haltung, dass man muss das alles alleine schaffen oder dass die Situation einfach eine ganz andere ist und du musst dich da nicht vergleichen. Das heißt, es macht natürlich unter bestimmten Voraussetzungen Sinn, auch zu investieren in Coaching oder in Karrierecoaching oder in Beratungen und sich den Weg da abkürzen zu lassen. Denn es gibt natürlich Personen mit höheren Handlungshürden, wo es um viel mehr geht, um viel mehr Dienstjahre. Vielleicht ist die Gesundheit auch schon angeschlagen. Vielleicht gibt es andere Konstellationen, die die berufliche Veränderung unter hohen Druck setzen. Da müssen zum Beispiel Immobilien abbezahlt werden, ein Haus, da sind drei Kinder. Da ist eine hohe Verantwortung dran und man will da nichts falsch machen und man will von der Erfahrung von anderen profitieren. Oder man hat das schon über Jahre mit sich rumgeschleppt, hat einen hohen Leidensdruck, aber man kommt einfach trotzdem nicht aus dem Quark. Trotz des hohen Leidensdrucks und man merkt, da schlummern Themen in mir, an die ich nicht rankomme. Und wenn ich diese Themen nicht bearbeite, dann ahne ich, dass ich nicht mich verändern kann beruflich. Das hält mich zurück, ne? Und das ist natürlich ein Idealfall zum Beispiel für Coaching. Wenn ich jetzt von Coaching rede, dann ist es ganz wichtig, hier anzumerken, was ist Coaching, was kann Coaching in Abgrenzung von Psychotherapie. Denn let's face it, viele Lehrkräfte nehmen Psychotherapie wahr, und zwar berechtigtermaßen, weil sie sind psychisch erkrankt. Und wenn das der Fall ist, dann kommt auch wirklich nur Psychotherapie in Frage. Oder je nachdem, was die genaue Symptomatik ist, natürlich auch die Zusammenarbeit mit einem Psychiater oder einer Psychiaterin. Ne? Das ist ja die medizinische Seite der Medaille. Von daher muss dir ganz klar sein, sobald Krankheit im Spiel ist, psychische Erkrankung, dann ist für dich nicht die richtige Adresse Coaching. Sondern dann, wenn du es nicht schon hast, dann musst du dich dringend nach einem Therapeuten oder einer Therapeutin umsehen, um deine Genesung zu priorisieren. Denn nur, wenn du dich psychisch stabil fühlst, wenn du also nicht in einem akuten Burnout steckst oder zumindest in Rekonvaleszenz bist nach einem Burnout und wieder auf deine Kraft, auf deine Ressourcen zugreifen kannst, erst dann bist du coachbar. Sozusagen. Wir nehmen das sehr ernst und geben Personen, die mit uns Erstgespräche führen über Coaching, mittlerweile sogar Handouts mit an die Hand, wo wir sie über diesen Sachverhalt aufklären. Zum Beispiel Personen, die frisch krankgeschrieben sind, wirklich in einer beruflichen Krise stecken, die natürlich auch immer mit psychischen Themen verschränkt ist, Personen, die sich schon in Psychotherapie oder in psychiatrischer Begleitung befinden. Da haben wir verschiedene Handouts mittlerweile entwickelt, um Personen aufzuklären, wann Coaching das Richtige für sie ist. Ne? Zum Beispiel bestimmte Krankheitsbilder wie Depressionen, die gehen auch damit einher, dass du dich gar nicht konzentrieren kannst. Wenn du dich nicht konzentrieren kannst, wie willst du denn dann zum Beispiel konzentriert deine berufliche Situation einigermaßen unemotional reflektieren? Das geht gar nicht. Ne? Von daher muss man da wirklich jetzt gucken, was ist dann das richtige Hilfsangebot. Aber Coaching ist natürlich hochrelevant. Das Problem von Coaching ist, dass es momentan extrem in Verruf ist, weil es so boomt. Und das kommt daher, weil Coaching kein geschützter Begriff ist. Wenn du auf Instagram unterwegs bist, dann weißt du das. Jeder Scheiß ist mittlerweile zum Inhalt von Coaching erhoben worden. Es gibt bestimmt auch Angler-Coaching und es gibt bestimmt auch Jogger-Coaching und es gibt Muskelaufbau-Coaching. Es gibt alles. Alles ist Coaching. Das ist natürlich nicht das Coaching, über das ich rede. Und übrigens auch nicht esoterische Beratung ist auch kein Coaching. Ich will da gar kein moralisches Urteil drüber treffen. Es gibt sicherlich Menschen, denen das hilft, aber das ist kein Coaching. Was ist das denn im engeren Sinne? An wen richtet es sich denn? Coaching richtet sich an Personen, die persönliche oder berufliche Ziele erreichen möchten und nach Unterstützung suchen. Vor allen Dingen richtet es sich an psychisch gesunde Personen, die das möchten. Denn wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist Coaching das falsche Format für dich. Dann ist Psychotherapie das richtige Format für dich. Und wenn du deine Gesundheit wieder stabilisiert hast, dann kannst du persönliche oder berufliche Ziele erreichen. Also das ist zeitlich nachgeordnet. Zweck ist von Coaching die Stärkung von Fähigkeiten, das Erreichen von Zielen, die Steigerung der Selbstreflexion durch Anleitung, durch Unterstützung. Wie macht das ein Coach? Ein Coach stellt in der Regel eher Fragen, als dir Antworten zu geben. Coaches hören aktiv zu, Coaches bieten Feedback an, sie helfen ihren Klientinnen und Klienten dabei, eigene Lösungen zu finden, Potenzial auszuschöpfen. Und Coaching ist vor allen Dingen nicht beratend. Nicht beratend im Sinne von Ratschlägen oder Lösungsvorschlägen. Man redet da sogar von der professionellen Dummheit des Coaches. Der muss nicht Lehrer gewesen sein. Der muss nicht wissen, wie das Dienstrecht abläuft. Denn der behandelt innere Problemstellungen mit dir. Und in dem Fall könnte Coaching für dich das Richtige sein, wenn du zum Beispiel Ängste oder Handlungshürden bearbeiten willst. Wir stellen aber natürlich fest, dass dieses lupenreine Coaching, von dem ich jetzt hier spreche, das ich auch in meiner Ausbildung als systemische Coach genossen habe, das ist aber oft nicht das, was Lehrkräfte suchen, weil es sie natürlich zu einer gewissen Reflexion anregt und auch sicherlich viele Knoten lösen kann, aber es ist ja Informationsbedarf da. Es ist ja Beratungsbedarf da. Und den kann der Coach eben auch nicht befriedigen, weil es nicht seine Rolle ist oder ihre Rolle. Wenn man also zu einem Business-Coaching geht, zu einem Karriere-Coaching oder zu einem Life-Coaching, dann ist die Person da natürlich eben genau nicht Lehrkraft, weil das nicht das Rollenverständnis eines Coaches ist. Sie stellen dir schlichtweg Fragen. Du bist die Kompetenz, um deine Probleme zu lösen. Und das ist hat seine absolute Berechtigung. Ich liebe Coaching und ich schwöre auf Coaching. Ich sehe aber auch in unserer Praxis, dass Coaching so nicht ausreicht, sondern dass begleitend zu Coaching halt viele andere Beratungsdienstleistungen in Anspruch genommen werden müssen, um sich zu informieren und um auch eben Erfahrungen einzuholen, was die Veränderungen innerhalb oder aus dem Lehrberuf hinaus angeht. Und darum haben wir zum Beispiel ein Format entwickelt, das gar kein reines Coaching ist. Um genau zu sein, ist das Format, mit dem wir mit Lehrkräften arbeiten, vielleicht so zu 30% Coaching. Es gibt Situationen, da findet Coaching statt, vor allen Dingen auch im Rahmen der Selbstreflexion und im Rahmen unserer Live-Coachings haben wir immer wieder auch klassische Coaching-Methoden, die ich zum Beispiel als Hot Seats mit Personen durchführe. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie wir mit Lehrkräften zusammenarbeiten, die ist zu 70% eher beraterischer Natur. Beratung heißt eben doch, der Berater oder die Beraterin hat einen Expertisevorsprung und kann dir ganz klare Eingaben dazu geben, was man in welchem Fall eher tun sollte, was vielleicht erfolgversprechender ist, was die Erfahrung anzeigt und so weiter. Berater bieten also eine aktive Anleitung und bieten Ratschläge, Lösungsvorschläge basierend auf ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung. Und das im Hybrid, das versuchen wir halt zum Beispiel für unsere Kunden herzustellen. Und das heißt aber nicht, dass du nicht auch zum Beispiel zu einem Coach gehen könntest. Natürlich. Und es gibt viele gut qualifizierte Coaches da draußen. Dann guck aber bitte auch nach deren Qualifikationen. Schau wirklich, wo hat diese Person ihre Ausbildung gemacht. Denn es ist kein geschützter Begriff. Jeder Mensch kann sich Coach nennen, der gestern sich überlegt hat, morgen coache ich jemanden. Das ist genau das Problem dieser Branche, warum es da auch so einen großen Vertrauensverlust gibt und warum dann auch so höhnisch darüber geredet wird, ach ja, muss jetzt jeder Coach werden? Ja, es ist leider zu niedrigschwellig. Das heißt, guck genau, mit wem du da zusammenarbeitest und dann kannst du sicherlich auch gute Ergebnisse davon tragen, was das Behandeln von Ängsten, das Behandeln von Hürden angeht, deine Lebensziele. Du brauchst aber dann gleichzeitig noch wahrscheinlich Beratungsdienstleistungen und Informationsbeschaffung. Das sollte also in deinem Bewusstsein sein, ne? Du kannst dir das von verschiedenen Instanzen einholen. Ich habe dir jetzt auch viele dargestellt und das kannst du tun. Wir versuchen das in der Regel für unsere Kundinnen und Kunden abzukürzen, indem wir ganz viele dieser Anknüpfungspunkte aus einer Hand schon bündeln. Und so haben wir auch festgestellt, das gibt den größten Synergieeffekt. Also ganz reflektiert einzusetzen, wann braucht es Coaching? Gerade eben bei Mindset-Barrieren, wenn du doch alle Lösungen schon weißt, warum stehen wir denn jetzt hier? Und du hast seit 10 Jahren trotzdem nichts geändert. Das ist ein klassischer Fall von Coaching. Und dann eben auch Informationsbeschaffung. Und vor allen Dingen sind Kundinnen und Kunden auch immer sehr, sehr froh über Erfahrungsaustausch. Hattest du nicht schon Kunden, die dieses oder jenes erlebt haben? Wie haben die das gelöst? Was bietet sich aus eurer Erfahrung eher an? Wie soll ich dieses oder jenes machen? Ganz viel strategisches Denken, ne? Aber wie gesagt, das sind Dinge, die kannst du dir natürlich auch selbst erarbeiten mit den Personen und Adressen, die ich dir vorgestellt habe. Denn let's face it, Coaching kostet Geld, Beratung kostet Geld, auch unser Angebot kostet Geld und du bekommst natürlich auch kostenfreie Angebote. Und um Gottes Willen, jeder hat unterschiedliche Ressourcen, nutze die vielleicht sogar zuerst. Und guck, was brauchst du denn noch, wenn ich diese kostenfreien Sachen in Anspruch genommen habe? Vielleicht reicht es ja mit wenig Geld, gezieltem Einsatz, dann schon weiterzukommen durch die Fachanwaltsberatung oder sonstiges, ne? So, Das wollte ich dir einmal kompakt darstellen. Ganz wichtig, also es gibt verschiedene Adressen zur innersystemischen Veränderung. Das wäre Personalrat, eigener Dienstherr, die Schwerbehindertenvertretung, dann natürlich die Justizabteilung von Gewerkschaften und Verbänden, aber absolut berechtigt auch der Fachanwalt, die Fachanwältin, insbesondere wenn Krankheit im Spiel ist. Dann gibt es da die Agentur für Arbeit als, ja, unter Vorbehalt, gute Adresse. Es kommt halt einfach sehr darauf an, mit wem du da ganz konkret zu tun hast. Du kannst da sowohl mit einer Positiverfahrung als auch einer Negativerfahrung rausgehen. Es gibt Facebook-Gruppen natürlich, wie gesagt, Kave sozusagen, ne? Also Vorsicht, zur Informationsbeschaffung in der Regel nicht geeignet, aber zum Erfahrungsaustausch. Genau, und dann gibt es natürlich die Option, sich coachen zu lassen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Coaching und Psychotherapie. Das eine ersetzt nicht das andere. Coaching darf gar nicht mit psychisch erkrankten Personen durchgeführt werden. Das verbietet der Coaching-Ethos. Ich sehe zum Beispiel in dieser Instagram-Coaches-Szene, also da wird natürlich explizit Umsatz gemacht, damit dass auch psychisch kranke Menschen angezogen werden. Durch Verknappungsangebote, durch Heilsversprechen, die eigentlich gar nicht gegeben werden dürfen. Ja, und das zieht natürlich auch massiv verzweifelte Menschen an, ne? Und da wird eben nicht im Einzelgespräch vorher überprüft, ist diese Person überhaupt in der Lage, unsere Vorschläge umzusetzen. Da klickst du auf den Kaufen-Button und fertig. Das tust du bei uns zum Beispiel nicht. Und das sehen wir auch als Zeichen unserer Verantwortung, dass wir mit jeder Person ein zweistufiges Gespräch führen, ein Erstgespräch und ein Zweitgespräch, um das wirklich auch, weil es in unserer Verantwortung liegt, das auch zu erörtern, ne, und die Personen aufzuklären. Okay, also Coaching ist was anderes als Psychotherapie und Beratung ist schwierig tatsächlich in dem Bereich zu bekommen, ansonsten außerhalb dieser Institutionen, die ich dir schon genannt habe. Wenn du alles aus einer Hand möchtest, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass mit uns gemeinsam zu tun, mit uns zu arbeiten. Und da steht dir wie immer der Weg in ein kostenfreies Erstgespräch bei uns offen. Du findest den Link dazu in den Shownotes und auf unserer Homepage unter dem Mit uns arbeiten Bereich und vielleicht sprichst du schon bald mit einem unserer Teammitglieder darüber. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.